Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon begrüßt Sie Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Heute vor genau 75 Jahren versuchten polnische Widerstandskämpfer, die deutschen Truppen aus Warschau zu vertreiben. Aber gegen die militärische Übermacht der Deutschen konnten sie wenig ausrichten. Nach 63 Tagen mussten die Kämpfer kapitulieren. Mehr als 200.000 Menschen verloren damals ihr Leben. Bei den Gedenkfeiern zum Warschauer Aufstand gestern und heute war nun auch der deutsche Außenminister mit dabei. Ein wichtiges Signal für die nicht immer einfachen deutsch-polnischen Beziehungen. Dazu gleich mehr, zunächst aber der Blick auf die anderen Themen in dieser Sendung. Der Paritätische Wohlfahrtsverband warnt vor einem zunehmenden sozialen Gefälle in Deutschland. Fahnder sollen künftig die DNA umfassender auswerten dürfen als bislang. Einen entsprechenden Gesetzentwurf hat das Justizministerium vorgelegt. Die Bundesregierung ist sich weiter uneinig, wie sie sich zur Marinemission in der Straße von Hormuz positionieren soll. Die CDU lädt ein zur Waldkonferenz. Die USA verhängen Sanktionen gegen den iranischen Außenminister Zarif. Zahlreiche Tote bei einem Anschlag im Südjemen. Die US-Demokraten suchen weiter nach einem Herausforderer gegen Präsident Trump. Und der Ebola-Ausbruch im Kongo. Ein Ende der Krise ist nicht abzusehen. Zunächst aber nach Warschau. Zuletzt stand es um das deutsch-polnische Verhältnis nicht zum Besten. Da ist der Streit um die Nord Stream 2 Pipeline und im Umgang mit der Rechtsstaatlichkeit muss sich wiederum die PiS-geführte Regierung viel Kritik gefallen lassen. Warschau orientiert sich derzeit eher in Richtung Osten, etwa nach Ungarn. Da war es dann schon etwas Besonderes, dass jetzt Außenminister Heiko Maas bei den Gedenken zum 75. Jahrestag des Warschauer Aufstandes teilgenommen hat. Florian Kellermann.
Der Stadtteil Wola lag im Fokus des zweiten Tags von Heiko Maas in Warschau. Hier gingen die deutschen Besatzer besonders brutal gegen die Zivilbevölkerung vor. Sie erschossen über 45.000 Menschen, auch Frauen und Kinder, die gar nichts mit den Kämpfen zu tun hatten. Der Außenminister legte einen Kranz am Denkmal für die Ermordeten nieder. Anschließend besuchte er das Museum des Warschauer Aufstands. In einer Rede erinnerte er an eine junge Fotografin, die die Ereignisse festhielt.
Es ist nicht leicht, das heutige lebensfrohe Warschau, das ich auch gestern gesehen habe, mit den Bildern von Eva Faraszewska in Einklang zu bringen. Oder mit den Bildern, wie ich sie auch gerade in einem kurzen Film mit meinem Kollegen gesehen habe. Dort sieht man Warschau nach dem Ende des Aufstandes. Die einst so schöne Stadt zerbombt zu einer einzigen Trümmerwüste.
Er schäme sich dafür, was Deutsche Polen damals angetan hätten, sagte Maas, und er bitte dafür um Vergebung. Der polnische Außenminister Jacek Czaputowicz bemühte sich, auch an positive Kapitel der deutsch-polnischen Geschichte zu erinnern. Und er griff dafür weit zurück, bis zur Polenbegeisterung der deutschen Studentenbewegung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aber Czaputowicz sagte auch: Der Schaden, den das Land Polen und die Menschen erlitten, wurde von den Tätern nicht wieder gut gemacht. Die Polen haben die zerstörte Hauptstadt selbst wieder aufgebaut. Dieser Umstand macht es uns unmöglich, die Frage der Kriegsreparationen für erledigt zu halten. Die rechtskonservative polnische Regierungspartei PiS hat vor etwa 2 Jahren eine Diskussion über solche Reparationen begonnen. Beim Besuch von Maas sollte das Thema eigentlich keine Rolle spielen. Zumal eine Aufstellung der polnischen Verluste, die das Parlament begonnen hat, nun doch nicht schon im September vorgelegt werden soll. Im Museum trafen sich die Außenminister heute auch mit Jugendlichen aus Deutschland und Polen. Sie wollen sich auf Initiative von Maas und Czaputowicz hin gemeinsam mit der Geschichte befassen. Dass Polen damals Opfer und deutsche Täter waren, belastet das Verhältnis der jungen Leute nicht mehr, sagt die 14-jährige Romina Pratzer aus Datteln.
Also ich denke, dass es heutzutage kein Problem mehr ist, weil es ja in dem Projekt praktisch darum geht, dass die deutsch- und polnischen Schüler praktisch eine Gemeinschaft bilden und dass das nicht mehr so wie damals dann ist. Ich finde, die polnischen Schüler, die sind auch alle sehr nett und auch sehr freundlich und zuvorkommend.
Der nächste Gedenktag, der für Polen und Deutschland wichtig ist, wird der 1. September, der 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs. Dann wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Polen reisen. unter anderem nach Wielun, wo neben Danzig die ersten Kampfhandlungen stattfanden.
Der Bericht aus Warschau war das von Florian Kellermann. Die ungleiche Verteilung und ihre Folgen, darüber wird hierzulande schon seit Jahren kontrovers diskutiert. Doch geändert hat sich offenbar wenig, obwohl der Bund sehr viel Geld etwa in die Familienförderung steckt. Doch wer wenig hat, der kann mit der breiten Gesellschaft weiterhin nicht mithalten. Das, so der Paritätische Gesamtverband heute, gilt gerade auch für Kinder. Volker Fintermann.
Die Armut von Kindern in Deutschland ist ein Dauerbrenner für den Paritätischen Gesamtverband und ein Thema, bei dem bei jeder sich bietenden Gelegenheit versucht wird, die Finger in die Wunden zu legen, um auf die tatsächlichen Gegebenheiten in einem an sich reichen Land aufmerksam zu machen. Auch heute lag der Anlass auf der Hand, denn mit dem 1. August sind höhere Zuschüsse für das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung in Kraft getreten. So stehen künftig 150 Euro pro Schuljahr statt bislang 100 Euro für die Schulausstattung von Kindern aus ärmeren Familien zur Verfügung. Daneben können zudem monatlich bis zu 15 statt 10 Euro für sportliche oder kulturelle Aktivitäten übernommen werden. Allerdings wurden die Leistungen des seit 2011 geltenden Bildungspaketes nur von einem Teil der anspruchsberechtigten Kinder abgerufen. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit beantragten im Jahr 2018 lediglich 670.000 Kinder, die Hartz-IV-bezogenen, die entsprechenden Leistungen aus dem Bildungspaket. Das sind gerade mal 28% von 2,5 Millionen Kindern in Hartz-IV-Familien.
Das Bildungs- und Teilhabepaket ist völlig gefloppt und ist aus unserer Sicht auch nicht mehr zu retten. Und daran ändern auch die leichten Verbesserungen, die jetzt vorgenommen wurden, in dem sogenannten starke Familiengesetz überhaupt nichts,
sagt Ulrich Schneider, der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes. Die höheren Zuschüsse würden nämlich nur verdecken, dass nur wenige Familien die Angebote in Anspruch nehmen könnten, weil sie ohne weitere Zuzahlungen nicht weit kommen würden.
Für 15 Euro können Sie im Fußballverein vielleicht gerade noch den Beitrag bezahlen, aber Kosten für Fußballschuhe, Trikots, für die Fahrten, die anfallen, Turnierfahrten etc., für das ganze Vereinsleben sind da nicht drin. Nun kann man sagen, das bisschen könnt ihr ja selber zahlen. Wie aber unsere Untersuchung jetzt ergeben hat, da ist nichts, was die selber zahlen können.
Ein gleichberechtigtes Aufwachsen sei für Kinder in Haushalten mit wenig Einkommen nicht möglich, betont Schneider. Das versucht der Verband mit der heute vorgelegten Studie über die Einkommensungleichheit von Familien zu belegen, die sich an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe des Statistischen Bundesamtes orientiert. Deren letzte Erfassung stammt aus dem Jahr 2013, ist also nicht mehr auf der Höhe der Zeit, aber dennoch werde deutlich, dass sich die Schere zwischen den unteren und oberen Familieneinkommen deutlich vergrößert hat.
Im obersten Bereich wurde zugelegt, leicht zugelegt, 0,8%. Im Durchschnittsbereich wurde auch zugelegt, soweit ganz erfreulich, plus 1,6%. Nur im untersten Bereich ging es zurück, und zwar um minus 3,2%. Das heißt, wir haben es mit einer echten Schere zu tun, die sich da auftut zwischen Arm und Reich oder anders ausgedrückt. Während die Wohlhabenden immer wohlhabender wurden an Kaufkraft, wurden die Armen immer ärmer.
Und deren Kinder würden immer weniger am allgemeinen gesellschaftlichen Leben teilhaben können.
Volker Fintermann über das soziale Gefälle in Deutschland. Der Paritätische Gesamtverband hatte dazu eine neue Untersuchung vorgelegt. Bei der Auswertung von DNA sind der Polizei bislang ziemlich enge Grenzen gesetzt. Bei unbekannten Tätern darf bislang nur das Geschlecht ermittelt werden, was Fahnder immer wieder dann als unzureichend kritisiert haben. Nun schlägt das Bundesjustizministerium vor, die Auswertung zu erweitern, so wie im Koalitionsvertrag vorgesehen. Aber es gibt auch Bedenken. Katharina Hamberger.
Der Gesetzentwurf zur Modernisierung des Strafverfahrens, der nun in die Ressortabstimmung gegangen ist, sieht unter anderem vor, dass zur Aufklärung einer Straftat deutlich mehr Merkmale über eine DNA-Analyse erfasst werden dürfen. Zumindest wenn die Person, von der das Genmaterial stammt, nicht bekannt ist. Ist dies der Fall, dürfen in Zukunft, so heißt es in dem Gesetzentwurf, der unserem Hauptstadtstudio vorliegt, zusätzlich Feststellungen über das Geschlecht, die Augen, Haar- und Hautfarbe sowie das biologische Alter der Person getroffen werden. Bislang durfte von Personen, auch wenn diese den Ermittlungsbehörden bekannt sind, das DNA-Identifikationsmuster, die Abstammung, also nahe Verwandtschaften und das Geschlecht erfasst werden. Die neue Justizministerin Christine Lambrecht setzt damit um, was schon ihre Vorgängerin auf den Weg gebracht und bereits im Koalitionsvertrag von Union und SPD festgelegt worden ist. Manchen dürfte diese Änderung im Rahmen der Modernisierung des Strafverfahrens nicht weit genug gehen. So hatten die Länder Bayern und Baden-Württemberg Anfang 2017 einen Gesetzesantrag in den Bundesrat eingebracht, in dem sie fordern, dass auch noch die sogenannte biogeografische Herkunft erfasst werden darf, sprich die wahrscheinliche geografische Herkunft der Vorfahren der Person, von der die DNA-Spuren stammen. CDU, CSU und SPD hatten sich allerdings schon bei der Ausarbeitung des Koalitionsvertrages dagegen entschieden. Im Gesetzentwurf begründet das Justizministerium die nun geplante Änderung damit, dass dadurch Ermittlungsansätze bei bislang ungeklärten Straftaten geschaffen und die Wahrheit möglichst umfassend ermittelt werden könne. Diese Erweiterung, heißt es jedoch auch in dem Gesetzentwurf, stelle einen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht dar, der aber in der konkreten Ausgestaltung verhältnismäßig sei. Stefan Thome, FDP-Fraktionsvize, sieht das hingegen problematisch. Die neue Justizministerin handle etwas vorschnell. Es wäre besser, wenn sie einen Gang zurückschalte, sagte Thome unserem Hauptstadtstudio. Natürlich könne die DNA-Analyse ein geeignetes Mittel sein, um Straftaten aufzuklären.
Aber sie stellt immer auch einen erheblichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte dar und ist deswegen bislang zu Recht nur auf den persönlichkeitsneutralen Bereich beschränkt worden, auch um Racial Profiling vorzubeugen. Bevor wir jetzt also über eine Erweiterung nachdenken, müssen wir uns fragen, ist das überhaupt eine sinnvolle Methode? Bei der Haarfarbe zum Beispiel hätte ich meine Zweifel. Gefärbte oder graute Haare des Täters können den Ermittlungserfolg eher gefährden, statt zu fördern.
So FDP-Politiker Thome. Auch die Grünen üben Kritik an Lambrechts Gesetzentwurf.
Also wir empfinden diese geplante Ausweitung der forensischen DNA-Analyse als eine Vorverurteilung,
sagte die Grüne Canan Bayram, Mitglied im Rechts- und Verbraucherschutzausschuss des Bundestages, unserem Hauptstadtstudio.
Weil es eben auf Merkmale abstellt, die diskriminierend sind und weil es halt auch eine prozentuale Ungenauigkeit beinhaltet, sodass es die Möglichkeit gibt, dass Menschen falsch festgestellt werden.
Aus Berlin war das der Bericht von Katharina Hamberger. Obwohl es sich um eine außenpolitische Grundsatzentscheidung handelt, hat die Bundesregierung in den letzten Tagen mehr durch einen Chor der Vielstimmigkeit auf sich aufmerksam gemacht als mit einer klaren Position. Es geht um die Antwort auf die Frage nach einer deutschen Beteiligung an einer Marinemission am Golf von Hormuz. Matthias von Lieben. Aus Berlin informierte Matthias von Lieben. Der deutsche Wald steht angesichts der hohen Temperaturen und der großen Trockenheit in vielen Landesteilen gewaltig unter Stress. Dabei spielt er auch beim Klimaschutz eine herausragende Rolle. Also ist das Thema jetzt auch bei der Bundesregierung und im sächsischen Wahlkampf gelandet. Mehrere Unionsminister wollen einen millionenschweren Masterplan für Wälder auflegen. Bastian Brandau war bei der Ortsbegehung im sächsischen Moritzburg mit dabei.
Und es ist durchaus ein Zeichen, wenn ein Arbeitstreffen der Unionsminister stattfindet und so großes mediales Interesse ist, wie wichtig dieses Thema in ganz Deutschland gesehen wird.
Kamerateams umringen den sächsischen Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt und seine Unionskollegen. In Moritzburg bei Dresden hatten sich die für Forst zuständigen Unionsminister getroffen. Gekommen waren die niedersächsische Ministerin Barbara Otte-Kienast, aus Baden-Württemberg Peter Haug. Nordrhein-Westfalen und Bayern schicken Stellvertreter. Nun stehen sie an einem trockenen Waldstück. Der Borkenkäfer hat hier gewütet. Einen Monat vor der Landtagswahl ist auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer vor Ort. Gekommen aber ist auch Bundesagrarministerin Julia Klöckner, ebenfalls CDU.
Und die Wahrheit beginnt vor Ort hier, im Wald, direkt mit dem Fachwissen. Und das, was wir tun können und tun müssen, ist heute zu beginnen zu arbeiten. Und das machen wir, das beginnt mit dem Räumen hier im Wald. Und das beginnt damit, dass wir wissen, dass der Klimawandel sich in nächster Zeit hier auswirken wird. Ganz gleich, wie schnell wir jetzt arbeiten, wir wissen, dass wir heute und morgen auch die Ursachen für einen Klimawandel von heute, dass wir die heute bearbeiten müssen. Das heißt, die Ursachen liegen auch schon zurück.
Ihre Beschlüsse und Absichten haben die Unionsminister in der sogenannten Moritzburger Erklärung zusammengefasst. 6 Punkte halten sie demnach für die Umsetzung eines sogenannten Masterplans für erforderlich. Dazu gehören unter anderem Klimaschutz durch nachhaltige Waldbewirtschaftung, Schadensbeseitigung, Walderhalt und klimaangepasster Waldumbau. Außerdem die verbesserte Waldbrandbekämpfung, für die gemeinsam mehr Hubschrauber zur Verfügung gestellt werden sollen. Hinzu kommt
die Intensivierung der Forschung. Wir haben unglaublich viele Forschungsergebnisse, welche Baumarten, zum Beispiel auch die Öffnung für Baumarten, die aus anderen Ländern zu uns kommen, die schon gezeigt haben, dass sie stressresistent sind. Ein guter Mix. Und diese Forschungsergebnisse gilt es jetzt umzusetzen.
Für die Maßnahmen soll der Bund jährlich ab 2020 800 Millionen Euro bereitstellen, 4 Jahre lang. Deutlich mehr, nämlich 1 Milliarde jährlich über 10 Jahre für den Wald, fordern die Grünen. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, sagte im ZDF:
Ja, das sind kleine Schritte, die Frau Klöckner jetzt macht. Die hat zum ersten Mal verstanden, dass der Wald ein Thema ist, dass ein großes Waldsterben bevorsteht. Aber kleine Schritte reichen nicht.
Die Grünen wollen eine grundsätzliche Umstrukturierung des Waldes. 5% der Flächen sollen als Urwälder sich selbst überlassen werden.
18.29 Uhr ist es und wir gehen ins Ausland. Beim Umgang mit dem Iran liegen die USA und die Europäer bekanntlich über Kreuz. So hält die EU weiter am Atomabkommen fest. Und auch die amerikanische Strategie des wachsenden Drucks gegenüber Teheran wird von vielen abgelehnt. Doch genau die setzt Washington fort. Auch gegen Außenminister Zarif wurden Sanktionen verhängt. Iran reagierte prompt. Karin Senz.
Der iranische Außenminister Muhammad Javad Zarif machte sich lustig über die US-Entscheidung. Er twitterte: Danke, dass Sie mich als so eine große Bedrohung Ihrer Agenda wahrnehmen. Und weiter: Wir wissen, dass sich die USA existenziell bedroht fühlen, wenn jemand Dialog und Frieden fordert. Außerdem fragte er in sarkastischem Ton: Ist die Wahrheit wirklich so schmerzhaft? Es spielte wohl auf die Begründung von US-Finanzminister Steven Mnuchin für die Sanktionen an, durch die unter anderem mögliches Vermögen in den USA eingefroren werden soll. Mnuchin hatte Zarif als Sprachrohr der iranischen Regierung bezeichnet, ihm gleichzeitig vorgeworfen, die rücksichtslose Agenda des geistlichen Oberhauptes Ayatollah Ali Khamenei umzusetzen. Zarif erklärte auf Twitter weiter, er und seine Familie hätten gar keinen Besitz außerhalb des Iran. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, die Amerikaner hätten einfach nur Angst vor Zarifs diplomatischen Fähigkeiten. Und ein Berater von Präsident Hassan Rouhani nannte die Sanktionen einen Akt der Verzweiflung. Zarifs Stimme werde jetzt im In- und Ausland lauter denn je. Der iranische Chefdiplomat Zarif gilt als Architekt des Atomabkommens, das die USA einseitig aufgekündigt hatten. Aus Washington hieß es, trotz der Sanktionen könne er weiter zu offiziellen Treffen mit den Vereinten Nationen in New York reisen.
Aus Istanbul war das der Bericht von Karin Senz. Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Hadi und den schiitischen Houthi-Rebellen, die wiederum auf die Hilfe des Iran zählen können. Mehr als 10.000 Menschen hat dieser Konflikt bereits das Leben gekostet. Jetzt gab es erneut einen schweren Anschlag mit vielen Toten. Anne Almeling.
Bei Anschlägen in der jemenitischen Hafenstadt Aden sind mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen zahlreiche Soldaten und Polizisten. Nach Angaben aus offiziellen Kreisen wurden weitere 56 Menschen verletzt. Zuerst sprengten sich Selbstmordattentäter vor einer Polizeistation in die Luft. Dabei wurden 11 Menschen getötet. Kurz darauf kamen bei einem Raketenangriff auf ein Militärlager weitere 40 Menschen ums Leben, offenbar während einer Parade. Zu dem Angriff bekannten sich die Houthis. Die Aufständischen kämpfen mit Unterstützung aus dem Iran gegen die international anerkannte Regierung von Präsident Hadi. Der wird von einer internationalen Militärkoalition unter Führung von Saudi-Arabien unterstützt. Auch Einheiten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gehören dazu. In dem angegriffenen Militärlager waren emiratische Truppen stationiert.
Anne Almeling über den neuen Anschlag im Jemen. Noch immer zeichnet sich bei den US-Demokraten nicht ab, wer sie in den Wahlkampf gegen Präsident Donald Trump führen wird. Das liegt zum einen an der Vielzahl der Bewerber, zum anderen aber auch an der Strategie. Rücken die Demokraten weiter nach links und oder versuchen sie, Trump mit Sachthemen für die breite Gesellschaftsmitte zu schlagen? Eine neuliche Bewerberrunde bei den Demokraten brachte da wenig Klarheit. Sebastian Hesse.
Der zweite Teil. Gestern Abend hatte den Mann im Fokus, der noch immer als Favorit gilt, Ex-Vizepräsident Joe Biden. Der stand unter Dauerfeuer, hier von Julian Castro, einst Minister unter Obama.
First of all, Mr. Vice President, it looks like one of us has learned the lessons of the past and one of us hasn't.
Einer von uns hat aus der Vergangenheit gelernt und der andere nicht, so die Kritik an dem 76-jährigen Politveteran. Biden, in den USA gelegentlich Sleepy Joe genannt, der schläfrige Joe, musste nicht nur einstecken, sondern konnte auch austeilen.
There was nothing done for the entire 8 years he was mayor.
Nichts ist erreicht worden in den 8 Jahren, in denen sie Bürgermeister waren, warf Biden Senator Cory Booker aus New Jersey vor. Und der ließ das nicht auf sich sitzen.
This isn't about the past, sir. This is about the present right now.
Hier geht es nicht um die Vergangenheit, sondern um die Gegenwart. Insgesamt schlug sich Biden besser als bei der allerersten Debatte Ende Juni, als ihn Senatorin Kamala Harris beim Thema Rassentrennung kalt erwischte. Diesmal musste Harris, früher Justizministerin in Kalifornien, einstecken.
She put over 1500 people in jail for marijuana violations and then laughed about it when she was asked if she ever smoked marijuana.
Über 1500 Leute hat sie wegen Marihuana ins Gefängnis gebracht, so Tulsi Gabbard aus Hawaii, und dann nur gelacht auf die Frage, ob sie denn auch schon einmal gekifft hat. Am Vorabend stand nicht ein Einzelner, sondern es standen gleich 2 Parteipromis im Mittelpunkt, Elizabeth Warren und Bernie Sanders, beide links außen der Partei. Auslaufmodelle, kritisierte John Delaney aus Maryland.
With bad policies like Medicare for all, free everything and impossible promises that'll turn off independent voters and get Trump reelected.
Mit schlechter Politik wie gratis Krankenversicherung und anderen Luftnummern treibt man unabhängige Wähler in die Arme von Trump, meint Delaney. Die streitlustige Warren konterte.
I don't understand why anybody goes to all the trouble of running for president of the United States just to talk about what we really can't do and shouldn't fight for.
Ich verstehe nicht, wie man Präsident werden möchte, indem man nur betont, was nicht geht, findet die ehemalige Gouverneurin von Massachusetts, die es auffällig vermied, den selbstbewussten Sanders zu attackieren.
Every credible poll that I have seen has me beating Donald Trump.
Jede glaubwürdige Umfrage sehe ihn vor Trump, glaubt Sanders. Pete Buttigieg, Bürgermeister von South Bend, Indiana und der heimliche Star der Partei, mahnte, die Demokraten sollten sich nicht gegenseitig zerfleischen, sondern lieber auf den Hauptgegner konzentrieren.
If we embrace a far-left agenda, they're going to say we're a bunch of crazy socialists. If we embrace a conservative agenda, you know what they're going to do? They're going to say we're a bunch of crazy socialists.
Die Republikaner werden uns verrückte Sozialisten nennen, egal wie wir uns positionieren. Und mit dem Sozialismusvorwurf hat Trump, der keinen innerparteilichen Rivalen hat, tatsächlich sein erstes Wahlkampfthema gefunden.
Die US-Demokraten und die offene Kandidatenfrage, das war der Bericht von Sebastian Hesse. Ein Jahr nun schon dauert der aktuelle Ausbruch des Tropenfiebers Ebola in der Demokratischen Republik Kongo. Hunderte Menschen sind im Osten des Landes an dem Virus erkrankt und gestorben, trotz intensiver Bemühungen von lokalen Behörden, der Weltgesundheitsorganisation und Hilfseinrichtungen ist es bisher aber nicht gelungen, den Ausbruch einzudämmen. Karl-Dietrich Meurer.
Das war ein herber Rückschlag. Im Juli letzten Jahres hatte man einen regional begrenzten Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo für beendet erklärt. Dann, nur wenige Tage später, musste die Regierung vermelden, dass in Blutproben aus der Unruhe-Provinz Kivu im Osten des Landes das hochansteckende Virus nachgewiesen werden konnte. Nun, ein Jahr später, beschreibt der Sprecher der Weltgesundheitsorganisation WHO, Christian Lindmeier, die Lage wie folgt.
Die Situation in der Demokratischen Republik von Kongo hat sich verschärft in den letzten Wochen und Monaten.
Innerhalb des letzten Jahres wurden nach neuesten Angaben der WHO mehr als 2600 Ebola-Infektionen bestätigt. Über 1800 Menschen starben an dem Tropenfieber. Viele Fälle treten in ländlichen Gebieten auf. Doch jetzt wurde in der Großstadt Goma ein dritter Ebola-Fall registriert. Es handelt sich um ein einjähriges Mädchen, dessen Vater kurz zuvor an dem Virus gestorben war. Die Infektionen in einer dicht besiedelten Großstadt sind für die WHO Anlass zu großer Sorge, so Sprecher Christian Lindmeier.
Goma ist eine Stadt von über 1 Million Einwohnern. Wenn sich dort ein Virus wie Ebola verbreitet, dann haben wir ein echtes Problem. Allerdings sind die Behörden in Goma oder im Kongo allgemein, in der Demokratischen Republik, sehr darauf vorbereitet. Es gibt Treatment Centers, also Behandlungszentren für Ebola in Goma, außerhalb von Goma, in den diversen Orten vorher. Also die Behörden sind vorbereitet.
Tatsächlich, die Gesundheitsbehörden des Kongo unternehmen viel, unterstützt von WHO und Hilfsorganisationen. Mehr als 77 Millionen Reisende wurden innerhalb des letzten Jahres untersucht, etwa an Grenzübergängen. Pro Woche werden etwa 3000 Blutproben analysiert. Mehr als 170.000 Menschen konnten geimpft werden. Doch das Vorgehen gegen Ebola wird erschwert durch Kämpfe rivalisierender Milizen im Kongo. Auch Gesundheitsstützpunkte und Mediziner werden attackiert. Erst im April wurde bei einem Angriff ein Arzt der Weltgesundheitsorganisation getötet. Zudem ist die Bevölkerung, gerade in abgelegenen Dörfern, skeptisch gegenüber den Helfern. Wegen der Epidemie hat die Weltgesundheitsorganisation Mitte Juli den internationalen Notstand ausgerufen. Die Grenzen zu den Nachbarländern sollten jedoch geöffnet bleiben, damit nicht auf Schleichwege ausgewichen wird, sondern weiterhin die offiziellen Übergangsstellen benutzt werden, an denen Mediziner nach Reisenden mit möglichen Krankheitsanzeichen Ausschau halten. Dennoch hat das Nachbarland Ruanda nun seine Grenzen zum Kongo geschlossen. Durch die Ausrufung des Notstands kann die WHO Finanzmittel im Kampf gegen das Tropenfieber schneller bereitstellen und Gelder nachdrücklicher einfordern. Es brauche mehr Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, denn, so Christian Lindmeier von der WHO, die Lage sei ein Jahr nach dem erneuten Ausbruch von Ebola im Kongo ernst.
Es ist nicht so, dass das Ebola-Virus außer Kontrolle ist, aber solange es noch einen einzigen Fall von Ebola-Kranken gibt, solange der Virus noch irgendwo ist, ist immer ein Risiko da.
Noch immer ist es nicht gelungen, den Ebola-Ausbruch einzudämmen. Das war Karl-Dietrich Meurer. Und das waren auch zugleich die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Danke für Ihr Interesse, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.